ARD.
Es gibt keine wirklich starken Hinweise darauf, dass Tiere, auch höhere Tiere, irgendwelche abstrakten Begriffe bilden. Jetzt ist die Frage, warum wir Menschen das denn können. Zum Beispiel Schönheit kann in ganz unterschiedlichen Formen vorkommen. Schöne Augen, ein schöner Sonnenuntergang, eine schöne Skulptur. Die sind ganz unterschiedlich und haben rein gar nichts gemeinsam. Wenn unser Gehirn diese Wörter dazu bekommt, wie zum Beispiel dann schön, dann kann es wunderlicherweise plötzlich diese Abstraktbegriffe lernen zum gewissen Grad.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Alles beginnt mit einem Schrei, gefolgt von unverständlichem Gebrabbel, aus dem sich nach und nach erste Worte herauskristallisieren. Zuerst einfache, dann immer kompliziertere, irgendwann Sätze, Monologe, Streitgespräche und irgendwann, wer weiß das schon, vielleicht flammende Reden, die in die Geschichte eingehen. Wie entwickelt der Mensch ein Sprachverständnis und die Fähigkeit zu sprechen? Dazu forscht mein Gast heute in den Wissenswerten von RBB24 Inforadio. Friedemann Pulvermüller ist, neben mehreren anderen Forschungspositionen, Professor für Neurowissenschaften an der Freien Universität und er leitet dort das Labor für Sprach- und Gehirnforschung. Friedemann Pulvermüller, herzlich willkommen.
Guten Tag.
Wenn wir uns so ein Neugeborenes mal vorstellen, also diese schwachen Schreie mit dünnen Stimmchen, das hat wahrscheinlich noch nicht wirklich was mit Sprache zu tun. Oder passiert das auch schon in Gehirnarealen, die wir auch beim richtigen Sprechen benutzen?
Über die ersten Laute, die jetzt das Kind äußert, da gibt es unterschiedliche Ansichten. Die einen sehen das als ein Kontinuum von den ersten Lauten bis, wie sie sagen, zur flammenden Rede. Andere sagen wieder, naja, es gibt so eine vorsprachliche Lautentwicklung, die dann erst ein bisschen später praktisch in den Kernbereich dessen kommt, was Sprache ist.
Zu welchem Lager gehören Sie?
Ich bin eigentlich der Meinung, dass die ganz frühen Artikulationen sicherlich eine Vorstufe für Sprache sind, dass wir aber unterscheiden müssen zwischen einem Stadium, wo eben noch Akustik für sich verarbeitet wird und dann die Laute mit dem Sprechen integriert werden und damit sowas ähnliches wie Sprache gebaut wird sozusagen im Gehirn. Und dieses Stadium, das passiert dann erst in der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres.
Wie komplex sind denn eigentlich die Prozesse, die ablaufen, wenn wir sprechen? Also mal ein Beispiel, Sie sind in der Freien Universität unterwegs, begegnen auf dem Gang einen Kollegen, halten kurzen Smalltalk. Das ist ja an sich erstmal was Triviales, Zwischenmenschliches, aber im Gehirn laufen da ja ganz komplexe Prozesse ab, oder?
Sicherlich, da laufen recht komplexe Prozesse ab. Die kennen wir zum Teil noch nicht, aber wir haben so eine gewisse Idee davon, welche Prozesse da unterschieden werden müssen. Und ja, die Sprachwissenschaftler unterscheiden dann Lautverarbeitung, die Verarbeitung bedeutungsvoller Einheiten, dann die Kombination der Einheiten, Syntax, Grammatik und dann natürlich auch die soziale Einbettung der Äußerungen und die kommunikative Bedeutung, die sich da ergibt.
Aber es sind ja auch quasi verschiedene Sinne am Werk. Man muss hören, was das Gegenüber sagt. Das muss man verstehen. Man muss sich eine Antwort zurechtlegen, übersetzen und die dann auch formulieren können. Also das sind ja ganz viele Gewerke sozusagen, die da tätig werden.
Ja, man kann es so sehen. Man kann sagen, ja gut, da gibt es immer Teilprozesse, die stereotyp nacheinander ablaufen und immer eines nach dem anderen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich, Sie haben sicher auch die Erfahrung, dass schon bevor der andere fertig ist mit dem, was er sagen möchte, haben Sie die Antwort auf der Zunge liegen und Sie müssen eher arbeiten, dass sie drin bleibt und dass sie nicht unterbrechen.
Ja,
also
das
ist nicht unbedingt so ein schrittweiser Verarbeitungsprozess. Kommunikation ist wahnsinnig schnell und das ist ein großer evolutionärer Vorteil. Wenn wir nämlich nicht so schnell kommunizieren könnten, wären wir längst gefressen.
Beim Sprechen selbst, wie viele Gehirnareale sind denn da eigentlich beteiligt?
Das ist eine gute Frage. Früher hatte man gesagt, da gibt es zwei Sprachareale in der linken Hemisphäre bei den meisten Menschen und die sind für Sprache zuständig und das war's dann. Heute sieht man aber, wenn man jetzt zum Beispiel den Scanner anmacht und schaut, was im Gehirn so alles aktiv wird, wenn wir Sprache verwenden, dann ist so gut wie das ganze Gehirn aktiv.
Ich habe auch gelesen, dass oder es hat sich in der Forschung gezeigt, dass verschiedene Worte auch in unterschiedlichen Gehirnarealen verknüpft oder resonieren mit unterschiedlichen Gehirnarealen. Inwiefern?
Da wird es dann richtig kompliziert zum Beispiel. Da gibt es dann unterschiedlichste Typen von Wörtern mit unterschiedlicher Bedeutung. Und dann sieht man dann zum Beispiel, dass jetzt ein Wort, das irgendwas mit Klang zu tun hat, wie zum Beispiel Lautsprecher oder Telefon, dass diese Wörter, wenn wir sie verstehen, erstaunlich viel Aktivität machen in den Gebieten des Hirns, die etwas mit, Sie erraten es, mit Klang und Hören zu tun haben. Genau. Und ähnlich ist es dann bei Wörtern, die jetzt, wenn ich über Hasen oder Rehe rede, wo man eine klare visuelle Vorstellung hat, wie sowas aussieht, sehen wir zum Teil Teile des Sehhirns aktiv und so weiter und so fort.
Und bei sowas wie Familie?
Soziale Begriffe, da ist es nochmal deutlich komplizierter. Da kommen Hirngebiete rein, die gerade bei sozialer Interaktion besonders wild aktiv werden. Und das sind immer auch Handlungen. Und deshalb spielt da auch das motorische System. Und die Planungsgebiete im Gehirn, die sind dann auch noch mit aktiv.
Sie interessiert ja in Ihrer Forschung, wie wir Sprache lernen. Und dafür braucht man einen Wortschatz, ganz klar, um sprechen zu können. Aber die reine Vokabel zu lernen sozusagen reicht nicht. Das andere ist, dass man die Bedeutung hinter diesem Wort auch verstehen lernt. Und da kommen wir jetzt zu einem Begriff, der ganz zentral auch in Ihrer Arbeit ist, nämlich den des Konzepts. Was ist denn ein Konzept? Haben Sie da vielleicht mal ein ganz praktisches, einfaches Beispiel für?
Nun, Konzept heißt im Prinzip so viel wie die Bedeutung, die zu einem Wort passt, aber auch ein Konzept, das praktisch losgelöst von irgendwelchen verbalen Labels von Wörtern existieren können.
Also zum Beispiel?
Wenn wir jetzt zum Beispiel, ich habe vorhin von Hasen geredet, das Konzept eines Hasen, wird man sagen, naja, wenn ich einen konkreten Hasen angucke, dann hat der ein braunes Fell. Und dann hat er Augen, sie haben auch eine bestimmte Farbe. Und dann hat er vielleicht ein paar weiße Tupfer und ein sehr langes Fell. Und der nächste Hase hat aber ein kurzes Fell, ist weiß und hat ganz andere spezifische Eigenschaften. Mhm. Wenn ich ein Konzept habe, dann kann ich eine Kategorie bilden. Das ist sowas wie eine Idee davon, was so alles zu den Hasen gehört.
Okay, wie so eine Schublade.
Wir versuchen dann zu beschreiben, welche konzeptuellen Merkmale so ein Begriff hat. Hasen hat in der Regel Fell, hat Augen, hat Ohren, Ohren sind lang und so weiter und so fort. Und dann habe ich die Eigenschaften, die semantischen Features, die jetzt den Hasen auszeichnen, den Hasen als solches oder die Features, die allen Hasen gemeinsam sind. Natürlich gibt es immer Ausnahmen irgendwo, aber dann doch der großen Mehrzahl.
Okay.
Und über so Feature-Sets können wir dann Begriffe praktisch definieren, wenn wir das wollen. Wir können es aber auch anders definieren. Wir können auch sagen, na gut, die Begriffe, die sind vor allem dadurch definiert, dass sie mit anderen Begriffen in Zusammenhang stehen. Feuerwehrauto hat was mit Feuer und mit Fahren und mit Tatütata und so weiter zu tun und ist rot. Und da können wir sozusagen den einzelnen Begriff definieren im Hinblick auf das Wort, das zu dem Begriff passt, und den anderen Wörtern, die praktisch viel zusammen mit diesem Wort verwendet werden.
Sowas muss man ja dann erstmal mühsam lernen in seiner Muttersprache, ne? Also diese Konzepte hinter den Worten. Wie habe ich mir das denn im Gehirn vorzustellen? Also wie funktioniert das? Ich sehe dann einen Hasen, um bei Ihrem Beispiel zu bleiben, und da springen dann immer dieselben Neuronen im Gehirn an, wenn ich einen Hasen sehe? Und so lerne ich das?
Im einfachsten Fall wäre das so. Also zumindest, wenn ich jetzt meinen Haushasen sehe, dann würde ich hoffen, dass doch immer eine bestimmte Gruppe von Neuronen aktiv werden. Egal, ob ich den jetzt draußen im Garten beobachte oder vielleicht in seinem Stall oder sonst wo. Also wenn ich dann verschiedene Feuerwehrautos sehe, sehe ich tatsächlich, ja, die sind ja alle rot. Und jedes Mal wird dieses Rot-Feature aktiviert.
Im Gehirn.
Und auch dieses akustische Feature macht Tatütata. Und so gibt es dann nochmal einige andere semantische Merkmale, deren neuronale Korrelate, die Nervenzellen, die aktivieren ziemlich stark und gemeinsam und dadurch verstärken die ihre gegenseitigen Verbindungen und machen eine neuronale Repräsentation.
Das von ist diesem das. Begriff im Gehirn.
Genau. In unserem Gehirn werden manche Nervenzellen in allen diesen Fällen aktiv. Und die verbinden sich besonders stark und bilden die neuronale Grundlage des Begriffs.
Und so lerne ich Begriffe mit ihren Konzepten.
Das ist das, was wir sehen in unseren Simulationen, also in neuronalen Netzen, die wir aus dem Gehirn nachgebaut haben, um zu simulieren, was denn auf dem neuronalen Niveau bei der Begriffsentstehung passieren könnte.
Jetzt ist das ja was ganz Handfestes, so ein Feuerwehrauto. Da kann man sich das gut vorstellen. Aber es gibt ja auch abstrakte Begriffe, wie jetzt zum Beispiel den Begriff der Schönheit. Das ist ja total individuell. Zum einen, was jemand als schön empfindet. Da braucht man nur, wenn man eine Museumsausstellung besucht, mal die Ohren zu spitzen. Die Geschmäcker gehen da sehr auseinander. Und auch ich persönlich kann ja ganz unterschiedliche Sachen schön finden. Ein Sonnenuntergang, einen Menschen, eine bestimmte Farbe. Und die haben nichts miteinander zu tun. Also wie werden solche abstrakten Konzepte im Gehirn verarbeitet? Da kann es ja eigentlich nicht immer dasselbe neuronale Netz geben, was dann anspringt.
Genau. Und das Problem ist, wenn da tatsächlich immer irgendwas anderes perzipiert wird, sind die neuronalen Schaltkreise verloren. Dann verbindet sich nichts. Oder zumindest entstehen nicht die starken Verbindungen, die wir eigentlich bräuchten, um Repräsentationen zu bilden. Die können keine abstrakten Begriffe bilden.
Aber trotzdem habe ich ja eine Vorstellung von Schönheit. Ich kann ja mit dem Begriff was anfangen.
Sie schon. Jetzt ist die Frage, was denn, warum wir Menschen das denn können? Weil bei den Biologen besteht Einigkeit, weitgehend gibt jetzt keine wirklich starken Hinweise darauf, dass jetzt Tiere, auch höhere Tiere, irgendwelche abstrakten Begriffe bilden. Die bilden zwar Begriffe recht hoher Komplexität, aber bei abstrakter ist es, scheint es Schluss zu sein. Wir können das. Und jetzt ist die Frage, woran liegt's?
Sie hören die Wissenswerte im rbb24 Inforadio, heute mit dem Neurowissenschaftler Friedemann Pulvermüller. Er leitet an der Freien Universität Berlin das Labor für Sprach- und Gehirnforschung. Zu dieser Frage forschen Sie ja intensiv auch. Ihr Labor ist interdisziplinär aufgestellt, also da arbeiten Informatiker, Linguisten oder auch Neurobiologen und Sie wollen den Einfluss von Sprache auf unser Denken erforschen. Und Sie haben mithilfe von künstlicher Intelligenz dafür ein neuronales Modell des Gehirns entwickelt. Vielleicht erstmal, wie sieht denn das aus?
Ja, wir hören ja heute fast jeden Tag von ChatGPT und so riesigen Sprachmodellen, die dann wundersame Dinge können, die zum Beispiel voraussagen können, welches Wort ich als nächstes sage im angefangenen Satz. Und das ist alles gut und schön. Diese Netzwerke, die heißen interessanterweise neuronale Netzwerke, aber nur, weil sie eine sehr entfernte, sehr vage Ähnlichkeit haben zu den Neuronen im Gehirn. Aber die Ähnlichkeit des Netzwerks insgesamt zum Gehirn ist relativ dürftig, fast nicht existent. Angefangen damit, dass die Lernprinzipien auf Effektivität aus sind und eben nicht so sind, wie das neuronale Lernen in unserem Gehirn funktioniert. Und weil wir mit diesen Netzwerken sehr unzufrieden waren für unsere Belange, weil wir wollen ja verstehen, wie Sprache und Denken funktionieren in unserem Gehirn. Deshalb versuchen wir, die Netze einfach so ähnlich zu machen wie das Gehirn. Und da kann man natürlich im mikroskopischen Niveau anfangen. Die Nervenzellen im wirklichen Gehirn werden abgebildet durch künstliche Nervenzellsimulatoren, die möglichst so ähnlich funktionieren wie die wirklichen.
Also Sie haben 20.000 sind es, glaube ich, ne? 20.000 Nervenzellen programmiert.
Unterschiedliche Netzwerke. Sie haben unterschiedliche Größen. Wir haben auch ein bisschen größere und wir arbeiten an einer deutlichen Vergrößerung der Modelle im Moment. Aber in der Tat, es sind zigtausende Nervenzellen, die da im Modell simuliert werden.
Ist es ein 3D-Modell eigentlich oder ist es ein...
Es ist ein relativ abstraktes Modell, das im Computer programmiert ist. Wir können das aber alles visualisieren.
Und jetzt hat aber das menschliche Gehirn eigentlich gut 10 Milliarden Neuronen. Ja. kann man trotzdem sagen, dass dieses Modell, ich bleibe mal bei der Zahl 20.000 Neuronen, dass es so einem Miniaturabbild schon recht nahe kommt, weil sie aus den unterschiedlichsten Arealen Neuronen modelliert haben?
Wir sind guter Hoffnung, dass wir eben durch kleine Modelle schon bestimmte prinzipielle Mechanismen erschließen können. Das Ziel ist natürlich, tatsächlich ein Gehirn zu bauen, das auch realistische Größen dann bekommt. Aber das ist heute noch lange nicht möglich, ein derartig großes Netzwerk zu bauen und das dann auch noch zu organisieren, wie das Gehirn organisiert ist. Und jede Nervenzelle in unserem Hirn hat 5.000 bis 10.000 Verbindungen zu anderen solcher Nervenzellen. Das heißt, wenn wir das realistisch abbilden wollten, das wären wir verloren.
Also Ihr Modell ist ja schon relativ menschenähnlich. Nicht umsonst kriegen Sie da auch vom Europäischen Forschungsrat Millionen Euro an Förderung dafür aus dem Förderprogramm für Spitzenforschung, weil es eben schon ein besonderes Modell auch ist. Und jetzt wollen Sie diesem Gehirnmodell sprachliche Konzepte beibringen. Also das ist, was Sie damit machen. Zum Beispiel, was ein Auge ist. Ja. Und jetzt versuchen Sie es beizubringen, ohne das Wort Auge zu benutzen. Wie machen Sie das?
Gut, das versuchen wir so, als würden wir das Sprachlernen des Kindes mit dem Modell simulieren. Und am Anfang steht, noch bevor wirklich gesprochen wird, das Lernen von Konzepten. Da schauen wir uns das Kind an, das schaut die Eltern an und sieht der Vater, das sieht ein blaues Auge, die Mutter, die hat vielleicht grüne Augen und der Bruder hat vielleicht braune. Und die einen sind relativ klein, die anderen etwas größer. Und was das Kind dann nach der Hypothese macht, es extrahiert die Gemeinsamkeiten und bildet daraus einen Begriff. Und genau das ist das, was wir in dem Modell sehen, dass es passiert.
Also Sie füttern dieses Gehirnmodell immer mit Bildern von verschiedensten Augen. Ja. Und irgendwann gibt es dann die neuronalen Verknüpfungen, können Sie dann in Ihrem Gehirnmodell sehen, dass immer die gleichen Netze sozusagen aktiviert werden, wenn ein Augenbild gezeigt wird.
Also wir geben dem Modell zum Lernen, dem neuronalen Netzwerk, geben wir in seinem visuellen Teil, im Sehhirn des Modells, geben wir ein paar Neuronen, die aktiv sind. Und die repräsentieren visuelle Eigenschaften. Zum Beispiel eine Eigenschaft der Augengestalt, dass was Rundes in der Mitte ist, dass grün die Farbe ist und so weiter und so fort. Und dann gibt es natürlich Neuronen, die beim ersten Auge aktiv sind, beim zweiten Auge aber nicht. Und es gibt Neuronen, die über die ganzen drei Instanzen eines Auges immer aktiv sind. Und die sind es, die jetzt generell aktiviert werden bei allen Typen von Augen. Was zusammen aktiv wird, verstärkt die Verbindungen und bildet eine stark verbundene Einheit.
Und in einer anderen Variante zeigen Sie dem Modell nicht nur die Bilder, sondern spielen dabei auch immer das Wort Auge dazu ein. Welche Unterschiede sehen Sie dann in Ihrem Gehirnmodell? Wie unterschiedlich funktioniert dann das Lernen?
Also wenn das neuronale Modell noch tatsächlich ein Wort dazu bekommt, dann bekommt es mehr Information, mehr Aktivität und das Modell macht dann stärkere, bessere, robustere Repräsentationen. Die Neuronengruppen, die dann sich verbinden, die sind wesentlich größer, verteilen sich über mehr Hirngebiete, verteilen sich jetzt nicht nur in den Gebieten, die was mit visueller Wahrnehmung zu tun haben, sondern die breiten sich dann aus, auch bis in diese Gebiete hinein, die was mit Hören des Sprachklangs und mit Artikulieren des gesprochenen Worts zu tun haben.
Also diese neuronalen Pfade sind schneller und tiefer ausgetrampelt, wenn das Wort dazu gesagt wird und gefestigt dadurch, als wenn das Wort nicht dazu genannt wird.
Es gibt viel solidere neuronale Gruppen, die sich verbinden, größere Netzwerke und die aktivieren auch viel schneller und interessanterweise, die bekommen auch Gedächtnis, die behalten die Aktivität eine gewisse Zeit, die werden nicht nur einfach aktiv und lassen dann die Aktivität sofort wieder los.
Und wenn Sie versuchen, dem Gehirnmodell nicht so konkrete Begriffe wie Auge beizubringen, sondern eben abstrakte Begriffe wie Schönheit?
Wenn wir das versuchen ohne Sprache, dann ist das Gehirnmodell verloren. Das schafft es nicht. Sie haben vorher gesagt, Schönheit kann ganz unterschiedliche, in ganz unterschiedlichen Formen vorkommen. Schöne Augen, ein schöner Körper, ein schönes Gesicht, eine schöne Blume, ein schöner Sonnenuntergang, eine schöne Skulptur. Die sind ganz unterschiedlich und haben rein gar nichts gemeinsam.
Aber mit Hilfe des Begriffs, des Wortes, kann das gelernt werden.
Das ist genau die Beobachtung. Wenn unser Modell sozusagen diese Wörter dazu bekommt, wie zum Beispiel dann schön, dann kann es wunderlicherweise plötzlich diese abstrakten Begriffe lernen zum gewissen Grad.
Das erklärt auch, warum Menschen, die noch nie in der Demokratie gelernt haben, trotzdem irgendwie verstehen können, was eine Demokratie ist, wenn sie es über Worte vermittelt bekommen.
Es erklärt eigentlich noch gar nichts. Also warum das Netzwerk macht, das haben wir am Anfang gar nicht verstanden. Wir haben es nur gesehen.
Und das war ja schon was Besonderes. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass man das so biologisch zeigen konnte. Also diese biologische Grundlage von Konzepten, dass man das visualisieren konnte in einem Modell. Ne? Das war schon...
Ja, also simulieren und visualisieren ist eher zweitrangig, aber dass diese Idee, dass gerade für abstrakte Begriffe Sprache besonders wichtig sein müsste, die kam jetzt aus diesen Simulationen praktisch raus.
Mhm. Und was zeigt uns das jetzt für unsere Annahmen davon, wie der Mensch Sprache lernt? Also was lernen wir daraus? Dass Worte eben doch wichtiger sind fürs Denken als angenommen, oder?
Das ist eine Schlussfolgerung. Wir können sagen, ohne Wörter, nach unseren Daten und Simulationen zumindest, ohne Wörter, Wortformen, können wir keine abstrakten Begriffe bilden. Zumindest keine, die wir auch gedächtnismäßig speichern können und über die wir lange nachdenken können. Ja, also da haben wir, das sagen uns die Simulation.
Inwiefern kann uns denn das, was Sie an Ihrem Modell zeigen konnten, auch helfen, zum Beispiel in der Therapie, in der medizinischen Therapie von Leuten, die vielleicht durch einen Schlaganfall Schwierigkeiten im Spracherwerb, im Widerspracherwerb haben?
Ja, ich habe jetzt in meiner Forschung immer darauf geachtet, dass wir auch diesen anwendungsbezogenen Bereich sehr in den Vordergrund stellen. Wir haben zum Beispiel jetzt Methoden zur Verbesserung der Sprachtherapie entwickelt. Da muss ich aber sagen, im Hinblick auf diese neueren Forschungen zu den neuronalen Netzen und zur Konzeptbildung, da gibt es jetzt noch keine konkrete Umsetzung in der Therapiemethode.
Aber könnten Sie sich eine vorstellen?
Absolut.
Welche denn?
Nun, wir haben ja gesehen, die Sprache, die spielt eine Rolle bei kognitiven Mechanismen. Wir können Begriffe besser bilden, solider bilden, wenn wir Sprache noch dazu haben. Wir können abstrakte Begriffe bilden, die wir sonst vielleicht ohne Sprache gar nicht bilden könnten. Die Sprache hilft uns zum Teil auch bei der Wahrnehmung. Und auf dieser Grundlage könnte man anregen, dass Methoden mit der Sprache besser beigebracht wird. Methoden der Sprachtherapie eben auch verwendet werden mit Patienten, die eigentlich gar keine Sprachprobleme haben, sondern andere Probleme der Kognition. Nun, da gibt es alle möglichen Beispiele. Der typische Alzheimer-Demenzpatient, der hat in der Tat Probleme, weil er sich verläuft in der Stadt oder weil er im schweren Fall den Weg vom Schlafzimmer ins Bad nicht mehr findet. Da wird der Neurologe sagen, ja, das ist kein Sprachproblem, das ist ein Problem der Orientierung und örtliches Gedächtnis hat mit Sprache nicht viel zu tun. Aber da würde man sagen, wenn man jetzt diesen Zusammenhang, den intrinsischen Zusammenhang zwischen Kognition und Sprache sieht, die jetzt unsere Forschungen und andere auch nahelegen, dann wird man sagen, ja, warum nicht Sprachtherapie mit genau diesen Patienten machen, um so indirekt und über ein sehr starkes neuronales Verstärkungsmittel Sprache eben auf andere kognitive Prozesse, räumliche Orientierung einzuwirken. Da würden wir zum Beispiel jetzt in unserem Repertoire von Sprachübungsspielen, die wir mit Aphasie-Patienten sehr erfolgreich anwenden, da wird man empfehlen, zum Beispiel ein Sprachspiel zu durchzuführen, mit den Wegbeschreibungen gemacht wird und auf der anderen Seite der Patient die versuchen muss, zu verstehen, wie die Wegbeschreibung genau ist und entsprechend auf dem Plan den Weg nachzeichnen soll. Das funktioniert ganz gut bei Schlaganfallpatienten mit Sprachstörung, aber wird noch nicht angewandt für andere kognitive Beeinträchtigungen. Könnte man versuchen, in der Therapiestudie eben auf Patienten anzuwenden, die Alzheimer-Demenz haben, in der Hoffnung, dass ihre räumliche Orientierungsstörung vielleicht etwas profitiert. Das ist eine Idee. Wir haben noch keine Daten dazu.
Aber vielleicht einen Versuch wert. Friedemann Pulvermüller, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen recht herzlich für die Einladung.
Das waren die Wissenswerte im Gespräch im RBB 24 Inforadio. Heute mit dem Neurowissenschaftler Friedemann Pulvermüller, der das Labor für Sprach- und Gehirnforschung an der Freien Universität Berlin leitet und mithilfe eines neuen Gehirnmodells untersucht, wie wir Menschen Sprache lernen und ein Sprachverständnis entwickeln. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Anna Korwis.
Wissenswerte, ein Podcast von RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.